Nur wir sind halt zu dumm, weil wir irgendeinen Scheiß studiert haben. Wo man die ganze Zeit Scores anwendet und dann sagt, sie können jetzt nach Hause gehen.
Willkommen zurück im Young Urban Anesthesiologist Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Ich habe mir eine Anmoderation noch abgeguckt und geklaut und mir vorgenommen, alle intelligenten Lebensformen überall im All und natürlich auch alle anderen da draußen zu begrüßen. Ja, das ist eine Referenz zu Douglas Adams und dem Anhalt aus der Galaxis. Wir wollen uns in den nächsten Folgen zunehmend Narkosegasen und ihrer Applikation, Wirkungsweise der ganzen Technik und was da noch dazugehört, widmen. Aber bevor das losgeht, müssen wir uns noch ein paar Grundlagen widmen und so ein bisschen Physik und oder Physikochemie aus dem Weg räumen. Passt super in die Sommerpause, dass wir uns, wir in dem Fall Clemens und ich, uns über Gasgesetze und Formeln hier nochmal unterhalten, um dann eine Grundlage zu schaffen, dass das eben in den nächsten Folgen weitergehen kann und wir auf die Begriffe zurückgreifen können. Wir werden Schritt für Schritt die klassischen Gasgesetze und ja so ein paar Vokabeln abarbeiten und dachten, dass wir mit dem Boyle'schen Gesetz anfangen, also das Gesetz nach einem Herrn Boyle. Ja, das Boyle'sche Gesetz besagt, dass für eine feste Masse eines Gases bei konstanter Temperatur der Druck und das Volumen umgekehrt proportional sind. Also P für Druck und V für Volumen ist eine Konstante K. Solange die Temperatur konstant ist. Ja, also umformuliert, wenn das Volumen zunimmt, nimmt der Druck eines Gases proportional ab.
Und andersrum.
Und andersrum natürlich auch. Deswegen proportional. Ne? Das hat ein Herr Boyle im 1660 hat er das veröffentlicht. Und auch da gibt es wieder einen Bezug zu diesem Herrn J.B. West, den wir auch schon ganz oft hier zitiert haben, von den Westzonen und aus der Höhenphysiologie. Als begnadeter Physiologe und Lehrer hat er auch da irgendwie diese Originalpublikationen sich zu Gemüte geführt und das kommentiert und gelesen. Das ist ein ganz interessanter Artikel auf Deranged Physiology, das ist hier unsere Hauptquelle, auf die wir hier eingehen. Oder die wir hier nutzen, um uns diesem Thema zu nähern. Dieser Herr Boyle aus dem Boyle'schen Gesetz, der hat so einen Aufsatz geschrieben und darin seine Experimente, die er gemacht hat, ja, beschrieben, möglichst detailliert beschrieben. Der hat also mit Vakuum und Gasen experimentiert, da im 17. Jahrhundert. Und das wahrscheinlich das Experiment, mit dem er auf die Idee gekommen ist, so dieses Gasgesetz zu formulieren, lief ungefähr so. Der hatte einen Glaskolben, ja, so einen großen, ja, Glaszylinder, und aus dem konnte er die Luft rausziehen. Voraussetzung dafür war, dass man vorher ein Quecksilberbarometer entwickelt hat, ein gewisser Herr Torricelli. Tor ist so die Einheit Millimeter Quecksilbersäule, die da verwendet wird oder die wir heute ja auch noch verwenden. Das geht auf diesen Herrn Torricelli zurück. Und aus diesem Glaskolben, den der Herr Boyle da hatte, konnte er da die Luft rausziehen. Und bis auf 22,8 Millimeter Hg. Also zur Erinnerung, der Luftdruck, den wir sonst hier so verspüren, sind 760 Millimeter Hg, und also 22,8 ist schon ganz schön wenig. Und in diesen Glaskolben hat der Herr Boyle jetzt verschiedene Gegenstände, Dinge, ja, Schafsblasen heißt es, brennende Kerzen, Kohle, geladene Pistolen, Insekten, Vögel, Mäuse verpackt, ja, und dann da die Luft rausgepumpt. Und ja, beschreibt dann ganz eindrücklich, dass die Tiere irgendwie herabhängen, krank erscheinen und sich dann, ja, so, die kriegen dann Krampfanfälle, so wie Oder er beschreibt es, er vergleicht es mit dem Eindruck, den er hat, wenn man irgendwie einem Tier, einem Huhn, den Kopf abreißt. So haben sich die Tiere, die man da dem Vakuum ausgesetzt hat, auch verhalten, bevor sie dann da zugrunde gegangen sind. Ja, und das alles zu einer Zeit, wo man noch überhaupt keine Vorstellung hatte, dass es Sauerstoff gibt oder wie Luft zusammengesetzt ist. Ja, und am Ende gab es da eben einen Haufen tote Tiere und Herr Boyle hat darüber nachgedacht, wie es eigentlich dazu gekommen ist.
Da gab es nämlich den Herrn Priestley noch nicht. Der ist, glaube ich, erst 100 Jahre später aufgekreuzt. Der hat ja den Sauerstoff das erste Mal beschrieben. Und auch das Lachgas. Und er wusste einfach damals noch nichts vom Sauerstoff.
Ja. Wer komischerweise diese Experimente einigermaßen überlebt hat, waren Schnecken. Steht da in dem Artikel. Die kamen offensichtlich mit den Druckverhältnissen, mit den niedrigen Drücken ziemlich gut zurecht. Und ja, nicht nur mit den Druckverhältnissen, sondern offensichtlich auch mit der Hypoxie, die damit zusammenhängt, die haben das einigermaßen ausgehalten. Der Dreh von diesem Boyle'schen Gesetz ist, man kann über das Boyle'sche Gesetz zur Erinnerung, also wenn das Volumen zunimmt, nimmt der Druck des Gases proportional ab. Für jede gegebene konstante Temperatur den Druck des Gases aus seiner Masse und dem Volumen vorhersagen. Da gibt es eine direkte Beziehung, eine proportionale Beziehung. Ich glaube, in der Folge werden wir diese Beziehungen oder diese Zusammenhänge immer mehrfach formulieren müssen. Und ich glaube, das ist auch eine der Folgen, die ich beim Nachhören nicht in erhöhter Geschwindigkeit parsen kann. Nicht, dass einem sich da der Kopf zu sehr verschwurbelt. Also Boyle'sches Gesetz. Das Volumen eines idealen Gases ist bei konstanter Temperatur und Stoffmenge dem Druck umgekehrt proportional. Eine Allegorie, die damit häufig verbunden wird, ist, wenn man sich eine Spritze vorstellt und den Konus unten verschließt und dann den Stempel bewegt. Man kann bei Luft in der Spritze den Stempel bewegen, ja, und damit zum Beispiel den Druck auf den Stempel erhöhen und damit sinkt das Luftvolumen in der Spritze selber. Oder umgekehrt, ja, man kann den Stempel auch wieder rausziehen aus der Spritze mit verschlossenem Konus und damit das Volumen innerhalb der Spritze erhöhen. Das ist das Bild, was man da vielleicht herauskramen kann, um das zu verdeutlichen. Das ist das Boyle'sche Gesetz.
Gut, als nächstes müssten wir das Charles'sche Gesetz wahrscheinlich machen.
Charles, ich weiß nicht, ob der Charles, Jacques, der heißt ja Jacques, der heißt bestimmt Charles. Jacques Charles. Alle diese Gasgesetze drehen sich ja um das Volumen, die Temperatur und den Druck. Und die ganz grobe Verallgemeinerung ist, dass man von diesen drei Größen zwei verändern kann und damit die dritte vorhersagen kann. Bei dem Boyle'schen Gesetz ändert sich Druck und Volumen und die Temperatur bleibt gleich. Und beim Charles'schen Gesetz ändert sich
Temperatur und Volumen.
Temperatur und Volumen, genau. Und der Druck bleibt konstant. Also das Volumen, das von einer festen Masse eines Gases bei konstantem Druck eingenommen wird, ist direkt proportional zu seiner Temperatur. Die Geschichte zum Charles'schen Gesetz ist auch eigentlich ganz nett. Das hat nämlich gar nicht der Herr Charles, ich weiß nicht, ob man den Französisch oder wie man ihn ausspricht. Ich glaube, man spricht ihn Charles.
Jacques Charles.
Also Jacques heißt, ne? Das hat ein gewisser Joseph-Louis Gay-Lussac, der kommt im nächsten Gesetz.
Den wir auch noch zurückkommen.
Der hat dieses Gesetz am Ende dem Jacques Charles zugeschrieben und veröffentlicht. Der hat Experimente gemacht, mit denen er die Montgolfier-Brüder nachahmen wollte, die den Heißluftballon erfunden haben und damit eben heißer Luft durch die Luft geflogen sind.
Interessant auch, wie er dann, also der hat ja dann Wasserstoff in diesen Ballon reingefüllt. Interessant war, wie er das diesen Wasserstoff hergestellt hat.
Ja.
Anscheinend hat er einfach riesige Mengen an Schwefelsäure und hier steht jetzt auf 1000 Kilo Eisenspäne gegossen und aufgrund irgendeiner chemikalischen
Reaktion,
Begebenheit, hat sich dann Wasserstoff gebildet.
Genau. Und das war ein heißes Gas und das hat er dann in so einen, ja, in so einen Ballon gefüllt, in so einen Seidenballon und der konnte dann fliegen, ja, der konnte schweben. Der ist dann auch irgendwann, dieses heiße Gas ist dann abgekühlt und dann, da wird es an der Stelle interessant, mit der Abkühlung des Gases konnte man dann beobachten, wie das Volumen dieses Ballons abgenommen hat.
Und schön war auch, was dann passiert ist, weil dann ist der Ballon wieder gelandet.
In irgendeinem Nachbardorf.
Und daraufhin haben die wütenden Dorfbewohner diesen Charles'schen Wasserstoffballon zerhackt.
Ja, der hat irgendwie gestunken nach Schwefelsäure.
Und hat komische Geräusche
gemacht. Haben ihn erstmal direkt zerstört.
Und in unserem zugrunde liegenden Artikel heißt es dann, glücklicherweise war der frühe Ballon zu klein, um Charles selbst zu tragen. Naja, und dann hat man noch verschiedene andere Ballons mit ähnlichem Volumen mit verschiedenen Gasen gefüllt. Also jetzt nicht nur mit Wasserstoff, sondern auch mit anderem Zeug. Und hat die auf ca. 80 Grad erhitzt. Und hat man die resultierende Ausdehnung davon gemessen und hat eben festgestellt, dass egal welches Gas man da reingefüllt hatte, die Ausdehnung, also das Volumen, eben bei dieser konstanten Temperatur von 80 Grad immer gleich war. Das heißt also, das Charles'sche Gesetz heißt, dass das Volumen eines idealen Gases bei konstantem Druck und konstanter Stoffmenge direkt proportional zur Temperatur ist.
Auch das macht man sich im Alltag zunutze, dieses Gesetz. Wenn man sich irgendwie eine Dampflok vorstellt oder ja, eine Dampfmaschine, da erzeugt man irgendwie Wasserdampf und dieser Wasserdampf drückt dann den Stempel im Kolben raus und erzeugt damit irgendwie eine Kraft, indem das Volumen erhöht ist. Also ich erhitze was, das Volumen wird größer und damit kann ich dann eine Dampflok zum Beispiel antreiben.
Genau, das wäre unser zweites Gesetz. Wir haben zu beiden Gesetzen, also zu Boyles Gesetz und Charles Gesetz, auch jeweils ein kleines Bildchen für diejenigen, die sich das besser visuell vorstellen können, in den Shownotes, beziehungsweise in den
Kapitelmarken. Ja, an der Stelle wollen wir vielleicht nochmal darauf hinweisen, man kann diesen Podcast ja über praktisch alle Plattformen konsumieren und hören, unter anderem über Spotify. Spotify ist sicher bequem zum Hören, hat aber so ein paar Nachteile. Nämlich es ist dort nicht möglich, die Kapitelmarken, Kapitelbilder und die ganzen erweiterten Funktionen da wahrzunehmen. Und was auch so ein bisschen mit dazu kommt, ist, dass uns eigentlich nicht so gut gefällt, dass man bei Spotify, um das werbefrei wahrnehmen zu können, dafür was bezahlen muss. Und wir überhaupt keinen Einfluss darauf haben, welche Art von Werbung in den kostenfreien Accounts da in unsere Sendung mit reingeschnitten wird. Also es ist ein Angebot, das über Spotify zu hören, aber die Empfehlung geht ganz klar in die Richtung, sich einen Podcast-Player zu organisieren und unseren Podcast darüber zu hören. Einfach nur so als kurzen Exkurs, den wir einfach noch einschmeißen wollten.
Wir haben jetzt noch das dritte Gasgesetz für euch, was wir hier gerade mal vorstellen wollen. Das ist das Gesetz nach Gay-Lussac. Das ist also der Herr, der auch schon das Charles'sche Gesetz veröffentlicht hatte. Und das ist im Prinzip eine direkte Erweiterung dieses Charles'schen Gesetzes und besagt, dass der Druck einer festen Masse eines Gases bei konstantem Volumen direkt proportional zu seiner Temperatur ist. Auch das haben wir wieder als kleine Grafik dargestellt. Da kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Also sozusagen, je höher die Temperatur bei konstantem Volumen, desto höher auch der Druck. Oder Ingmar? Das kann man wahrscheinlich so sagen. Mhm. Das heißt, wenn man zum Beispiel, das ist jetzt wieder sowas aus der Praxis in Anführungszeichen, wenn man eine Spraydose ins Feuer wirft, dann explodiert die. Ist das Sinn?
Ja.
Weil...
Also der Unterschied zur Dampfmaschine ist, dass in der Spraydose das Volumen sich nicht ändern kann. Ja, und wenn das Volumen sich nicht ändern kann.
Und die Temperatur steigt, dann steigt der Druck.
Solange bis die Deodose, Spraydose, was auch immer.
Platzt.
Oder die Dose mit Ravioli im Feuer explodiert.
Genau, also das greift sozusagen nur dann, wenn das Volumen konstant ist. Aus welchen Gründen auch immer. Na gut, wir haben ja jetzt die ersten drei netten Gasgesetze, also Boyle's Law, Charles's Law, Charles Law und das Gay-Lussac-Law
Gesetz, ja.
Gesetz, sag ich mal Law. Also
ja. Nochmal. Die drei Gasgesetze.
Also wir haben jetzt die drei ersten Gasgesetze vorgestellt, also Boyle's Gesetz, Charles' Gesetz und das Gay-Lussac-Gesetz und hinleitend auf das ideale Gasgesetz, was all diese Gesetze in sich vereint, braucht man noch ein weiteres Gesetz, das ist das Avogadro'sche Gesetz. Und das geht zurück auf Herrn Amedeo Avogadro, 1776 in Turin geboren, der ein berühmter italienischer Physiker und Chemiker war und von dem wir auch alle schon mal in Biochemie zum Beispiel
gehört haben könnten.
Und dieses Gesetz besagt, dass gleiche Volumina von Gasen bei gleicher Temperatur und gleichem Druck, also zum Beispiel bei Standarddruck und Standardtemperatur, die gleiche Anzahl von Molekülen enthalten. Das ist diese Avogadro'sche Zahl, von der wir vielleicht schon mal gehört haben, dieses 6,023 mal 10 hoch 23. Und das bedeutet zum Beispiel, dass das Volumen, was von einem idealen Gas, also dieses ideale Gas hat sich der Herr Avogadro anscheinend als ein Gas aus zwei Molekülen, also aus zwei Teilen vorgestellt, das ist proportional zu der Anzahl an Mol des Gases. Also, um es nochmal zu sagen, das molare Volumen, also der Raum, der von einem Mol eines idealen Gases eingefüllt oder ausgefüllt wird, beziehungsweise ist irrelevant von welchem Gas, also es muss kein von Avogadro vorgestelltes ideales Gas sein, sondern es kann jedes Gas sein. Dieser Raum ist immer 22,4 Liter, sofern man die Standardtemperatur und einen Standarddruck voraussetzt.
Oder also, zumindest gleichen Druck, genau. Und gleiche Temperatur, ja.
Wobei es dann natürlich nicht mehr 22,4 ist, ja, sondern abhängig davon, wie Druck und Gas als Konstante eingestellt sind. Also er sagt ja jetzt hier, dass das Avogadro'sche Gesetz deshalb von besonderem Interesse sei, weil es einen konstanten Wert aufdeckt, nämlich die universelle Gaskonstante R, die auch ableitbar ist aus den Boyle'schen und aus den Charles'schen Gesetzen, weil man die Gleichung eben umstellen kann, um diese Proportionalitätskonstante abzuleiten. Und diese Konstante R ist die Konstante, die die Energieskala mit der Temperaturskala in Beziehung setzt. Und sie wird als Arbeit in Joule pro Grad pro Mol ausgedrückt. Der ungefähre Wert liegt bei 8,314.
Die physikalische Verknüpfung davon ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass mit zunehmender Temperatur ganz bildlich gesprochen, die Bewegungsenergie der Teilchen in deinem Gas zunimmt, also die bewegen sich schneller, treffen damit härter auf die Wand deines Gefäßes, erzeugen damit einen höheren Druck und das sagt einfach nur aus, oder was heißt nur, es sagt aus, dass es eben da eine Beziehung gibt zwischen der Temperatur und der Energie im Sinne der Bewegungsenergie, die die Teilchen haben. So hatte ich das verstanden, diesen Zusammenhang. Und das eben auf einem molekularen Level betrachtet, ist ja eigentlich Bewegungsenergie, oder?
Wahrscheinlich ist das völliger Quatsch, was wir hier erzählen, aber es hört sich schlüssig an.
Man kann jetzt diese Gasgesetze, also Boyle, Gay-Lussac, Avogadro und
Charles,
genau, zusammenfassen. Das nennt man dann die thermische Zustandsgleichung der idealen Gase oder auch allgemeine Gasgleichung. Und damit kann man dann ein Gas eben mit den Größen Druck, Volumen, Temperatur, Stoffmenge beziehungsweise und Teilchenzahl oder Masse beschreiben. Und das ist einfach ein Term, der genau diese Größen als Produkt miteinander verbindet. Druck mal Volumen entspricht der Teilchenanzahl, multipliziert mit der universellen Gaskonstante und der absoluten Temperatur des Gases. Und das ist die...
Wichtig bei der Temperatur übrigens, dass man sie in Kelvin angeben muss.
Ja.
Weil sonst würde das ja bedeuten, dass ein volatiles Gas unter 0 Grad Celsius ein negatives Volumen einnehmen müsste. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Das ist nicht der Fall. Sondern man geht natürlich runter bis minus 273 Grad Celsius, beziehungsweise 0 Kelvin. Das hat er.
Genau. Ich bin echt mal gespannt, wie man diese Folge am Ende hören kann. Oder ob man da beim Hören sofort einen Knoten ins Hirn kriegt.
Naja, letztlich braucht man diese Gesetze ja, um, sagen wir mal, physiologische Prozesse nachvollziehen zu können.
Oder um fundiert über seinen Vapor nachdenken zu können.
Bei die Alveolargasgleichung oder ähnliches. Aber wir haben auch selber unsere kleinen Schwierigkeiten natürlich.
Nicht umsonst hat die Vorbereitung auf diese Folge so lange gedauert. Nicht nur, weil wir faul sind und auch in Urlaub fahren und in die Sonne gucken.
Aber es ist natürlich auch ein netter Ausflug in die in naturwissenschaftliche Historie mit diesen ganzen altehrwürdigen Herrschaften. Okay, also. Das heißt, wir haben jetzt das ideale Gasgesetz versucht nahe zu bringen. Wir haben ein bisschen über Wasserstoffballons geredet und über tote Vögel und abgerissene Köpfe von Hühnern. Ja. Und haben festgestellt, dass Schnecken wahrscheinlich die härtesten Wesen auf diesem Planeten sind, obwohl sie gleichzeitig die weichsten sind.
Ja,
Das bedeutet, dass wir ja auch hinleiten müssen auf die, sagen wir mal, für die Medizin noch direkter notwendigen Gesetze, also
oder Begrifflichkeiten.
Sowas wie Henry's Law und Dalton's Law. Das sind ja Gesetzmäßigkeiten, die uns helfen, zum Beispiel Partialdrücke von verschiedenen Gasen zu verstehen oder auch zu verstehen, wie und warum sich Gase lösen können, zum Beispiel ineinander oder in einer Flüssigkeit.
Ja.
Zum Beispiel im Blut.
Stichwort Daltonsches Gesetz der Partialdrücke. Das ist die erste Empfehlung, ein YouTube-Kanal, der heißt Cody's Lab. Den gucke ich sehr gerne, das ist so ein absoluter Nerd. Ich glaube, der ist in Texas. Der hat da irgendwie ein Bergwerk. Der macht Videos, erklärt Wissenschaft, Bergbau, Physik anhand von Experimenten aus dem Alltag. Und der hat auch ein cooles Video, wo er das Daltonsche Partialdruckgesetz erklärt, indem er sich da so einen Apparat baut, den er mit einem Gasgemisch füllt. Totale Empfehlung, gucke ich total gerne. Das ist einer der YouTube-Kanäle, die ich abonniert habe und große Freude habe, die nachzugucken. Also, Daltonsches Gesetz der Partialdrücke. Man muss sich jetzt ein Gasgemisch vorstellen. Das ist in irgendeiner Kammer mit einem bekannten Volumen. Und Gasgemisch heißt, es gibt zwei Gase zu, sagen wir mal, gleichen Teilen. Und der Gesamtdruck, den das Gasgemisch auf die Wand der Kammer ausübt, ist bekannt. Also vielleicht ist da ein Barometer in der Kammer aufgehängt. Und wenn man es jetzt, wenn man sich vorstellt, dass man es schafft, die beiden Gase in diesem Glas oder in diesem Behälter zu trennen, sodass jedes Gas das gleiche Volumen da drin einnimmt, dann besagt das Daltonsche Gesetz, dass der Druck, der von jedem einzelnen Gas aus diesem Gasgemisch ausgeübt ist, gleich dem Druck ist, der von der Gasmischung, also von dem Gasgemisch, ausgeübt wird.
Also von der Summe der beiden Drücke.
Genau. Der Gesamtdruck eines Gasgemisches ist gleich der Summe der Partialdrücke aller Gaskomponenten. Also jedes Gas leistet seinen eigenen Beitrag zum Gesamtdruck des Gasgemisches. Und das ist die Definition des Partialdrucks. In einem Gasgemisch ist der Partialdruck der Druck, den ein Gas ausgeübt hätte, wenn es das Volumen alleine eingenommen hätte. Und das kann man eben anwenden, um eben alveolargängige Gase vorherzusagen, Sauerstoffkaskade, was mit dem Wasserdampf passiert, Partialdrücke von CO2 oder Sauerstoff sind da eben interessant. Ich glaube, das in Verbindung mit dem YouTube-Video Cody's Lab, Dalton's Law of Partial Pressures, ist das, was wir zum Thema Partialdrücke an der Stelle sagen wollen, oder? Brauchen wir noch mehr? Clemens, was meinst du?
Naja, letztlich sind das jetzt auch nur Denkanstöße.
Denkanstöße, sehr gut.
Weil
Denkangebote.
Ich glaube nicht, dass man jetzt von einem Podcast diese ganzen physikalischen Gegebenheiten, wenn man noch nie davor gehört haben sollte, verstehen kann. Aber man kann feststellen, je, dieses oder jenes habe ich noch nie gehört und oder auch noch nie verstanden oder beides. Und dann kann man ja jetzt zum Beispiel deinen tollen YouTube-Kanal sich anhören. Ich habe ihn auch gleich abonniert.
Also es ist nicht alles mega geil von dem, aber diese Partialdruck-Dinger ist echt cool.
Naja, und man kann sich wirklich einfach nochmal klar machen, diese Dinger sind halt wirklich wichtig, zum Beispiel, wie du gesagt hast, für die alveoläre Gasgleichung. Also Sauerstoffpartialdruck in den Alveolen berechnen. Und das wiederum ist ja dann für so Dinge wichtig wie Größe des Rechts-Links-Schands ausrechnen oder bestimmen. Oder alveolar arterielle Sauerstoffdruckdifferenz, also solche klinischen Parameter, mit denen man ja tatsächlich auch mal was anfangen kann, dann auch in der Praxis. Ich glaube, das ist wieder so eine Folge, wo wir mehr lernen als unsere Zuhörer.
Ja, Pech für die Zuhörer.
Ja,
Pech.
Die Hörerinnen und Hörer mögen sich beschweren.
Ja. Auf der einen Seite ist es zwar total dröge, aber auf der anderen Seite gibt es immer so ein paar spannende oder Dinge, die uns beim Lesen oder der Vorbereitung auf die Folge amüsieren oder die einfach total cooles Nischenwissen sind.
Also, jetzt wo Ingmar uns das Konzept des Partialgasdrucks erklärt hat, könnten wir als nächstes auf Henrys Gesetz eingehen, was plötzlich das Gesetz oder die Gesetzmäßigkeit ist, wie sich Gase in Flüssigkeiten, also zum Beispiel im Blut, lösen können. Und laut Henrys Gesetz ist die Menge des gelösten Gases in einer gegebenen Menge an Flüssigkeit direkt proportional zum Partialdruck des Gases im Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Das heißt, man hat zum Beispiel eine gewisse Menge an Teilchen in der Luft über einer Flüssigkeit und setzt sie dann unter Druck. Mhm. Und je höher der Druck ist, desto mehr von diesen Teilchen lösen sich dann auch in der Flüssigkeit. Und macht Sinn, oder? Und nach einer gewissen Weile hat man dann festgestellt, das könnte ja sogar die Caisson, also die Taucherkrankheit erklären. Denn in diesem Henry'schen Gesetz gibt es, also das Gesetz ist erstmal, also Druck ist gleich eine Proportionalitätskonstante, die für jedes Gas unterschiedlich ist, also die Henry'sche Proportionalitätskonstante, mal die molare Konzentration des Gases, also wie gesagt, wie viele kleine Teilchen da sind. Und wenn man das dann sich durchüberlegt, wenn man jetzt also quasi annimmt, Stickstoff zum Beispiel, hat eine Henry'sche Proportionalitätskonstante von 1600, wie auch immer er darauf gekommen ist. Und diese Proportionalitätskonstante setzt man jetzt in Relation zum atmosphärischen Druck, also in unserem Fall 780 mm Hg oder in Atmosphären, also in ATM sind das 0,78 Atmosphären, dann kann man daraus errechnen, dass also 0,488 Millimol pro Liter an Stickstoff in einer Flüssigkeit gelöst wären und bei Standardkonditionen oder unter Standard in einer Standardumgebung, wie auch immer, weißt du, wie die definiert ist?
Ja, 25 Grad, 1013 Hektopascal Druck.
Genau, die würde das 15 Milliliter an Stickstoff entsprechen.
Pro Liter Blut.
Richtig.
Und wenn man dann überlegt, wie viel Blutvolumen man so als Durchschnittstaucher irgendwie hat, irgendwie.
Vielleicht 5 Liter mal 5
Liter. 5 Liter mal 15 Milliliter gelösten Stickstoff. Und sich dann überlegt, was passiert, wenn man das auf einmal durch eine rapide Dekompression, also durch das schnelle Auftauchen aus der gelösten Phase wieder in die Gasphase überführt, hat man auf einmal ja so einige hundert Milliliter gasförmigen Stickstoff in der Blutbahn.
Das ist dann wiederum nicht so gut für den Taucher. Das erklärt dann die
nur so mittel
neurologischen Ausfälle, die damit einhergehen können. Wichtig ist noch zu wissen, dass wenn man zum Beispiel 10 Meter tief taucht, der umgebende Druck, also der Druck, der durch das Wasser und durch die Atmosphäre und so weiter ausgeübt wird, um 1 bar pro 10 Meter ansteigt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel annimmt, im Moment, das müssen wir eigentlich anders sagen. Ich meine, 1 bar sind ja einfach nur 760 Millimeter oder 750 oder so. Ne? Also der Druck, der hier in der Atmosphäre herrscht, sind 0,76 Atmosphären oder 1 bar oder 760 Torr oder 760 Millimeter Hg. Und wenn man jetzt taucht, dann ist meinetwegen der Druck plötzlich, also in 20 Meter Tiefe ist er 3 bar, also 1 bar Atmosphäre plus 2 bar pro 20 Meter. Und dann hat man 2250 Millimeter Hg Umgebungsdruck. Und wenn man das jetzt in Relation setzt, oder beziehungsweise ins Henrysche Gesetz einsetzt, dann kommt man eben auf diese deutlich höhere Menge an Stickstoff im Blut, die dann, wenn man zu schnell wieder auftaucht, eben ausperlen kann, weil sie eben wieder gasförmig wird und nicht mehr in der Flüssigkeit gelöst ist und die dann eben diese neurologischen Schwierigkeiten für den Taucher bedingen.
Ja.
Gut, das heißt, auch hier merkt man wieder, dass man diese Gesetze oder diese Gesetzmäßigkeiten tatsächlich auch in der Praxis gebrauchen kann und dass sie tatsächlich auch dabei helfen, zum Beispiel eben nicht an der Taucherkrankheit zu versterben.
Kläglich einzugehen.
Wie eine Primel.
Ja. Oder wie ein...
Wie ein Hühnchen, dem man den Kopf abgerissen hat.
Ja, unter einem Vakuum.
Zusammen mit einer Schnecke.
Gut, dann geht es als nächstes nochmal weiter mit noch mehr Vokabeln. Jetzt haben wir schon über das Ausperlen von Flüssigkeiten gesprochen, also den Übergang von einer gelösten Phase in eine Gasphase. Und dann kommen wir ja zu dem, was man kolligative Eigenschaften von Flüssigkeiten nennt.
Wir machen heute so ein Begrifflichkeits-Bingo.
Genau, heute ist Vokabeltraining. Also es gibt Flüssigkeitseigenschaften, also Flüssigkeit ist jetzt ein Stichwort und nicht Gas, die mit dem Gefrieren und Sieden zusammenhängen. Und beim Sieden kommen wir dann wieder in Richtung Gas und da wird es dann wieder wichtig. Und diese Flüssigkeitseigenschaften, die eben mit diesen die mit dem Gefrieren oder Sieden zusammenhängen, die nennt man kolligative Eigenschaften. Das sind Dampfdruck, Siedepunkt, Gefrierpunkt und der osmotische Druck. Und auf die Punkte, ja, befürchte ich, müssen wir auch noch eingehen, weil das auch eben Dinge sind, die uns bei zum Beispiel der Konstruktion von Narkoseverdampfern beschäftigen.
Gut, was ist denn der Dampfdruck?
Definition vom Dampfdruck. Der Dampfdruck ist der Druck, der von einer reinen Substanz bei einer bestimmten Temperatur in einem System ausgeübt wird, das nur den Dampf und die kondensierte Phase, also flüssig oder fest, der Substanz enthält. Das ist also der Druck, der von einem Dampf ausgeübt wird, wenn er sich im Gleichgewicht mit seiner flüssigen oder festen Phase befindet. Das kann man so ein bisschen verdeutlichen, wenn man sich eine Flasche vorstellt, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und im Rest von der Flasche herrscht ein Vakuum. Und wenn man jetzt das Vakuum ablässt, also das Vakuum entlastet, dann beginnt die Flüssigkeit zu sieden und man kann in der Flüssigkeit Gasbläschen blubbern sehen. Das Sieden dort dauert natürlich nicht ewig und man kann auch nicht erwarten, dass das ganze die ganze Flüssigkeit sich da in Gas oder in Dampf verwandelt. Und die Verdampfungsrate wird langsamer, wenn die Gaskonzentration im oberen Teil dieses Behältnisses steigt. Und ein Teil des Dampfes wird dann an der Wand von dem Behälter oder von der Flasche wieder kondensieren und sich wieder mit dem Flüssigkeitsspiegel vereinen und wird wieder sich absetzen. Es gibt also eine Verdampfungsrate und eine Kondensationsrate und manchmal befinden sich die beiden im Gleichgewicht. Das wäre so ein bisschen das Ziel, ne? Und wenn man dieses Gleichgewicht erreicht hat, dann könnte man diesen Druck messen, den der Dampf in diesem Gleichgewicht in dieser Flasche ausübt. Das ist dann der Gleichgewichtsdampfdruck oder auch Sättigungsdampfdruck genannt. Der heißt Sättigungsdampfdruck, weil die Gasphase in diesem Molekül vollständig gesättigt ist. Das heißt, man kann die Verdampfung aus der flüssigen oder festen Phase nicht weiter steigen. Der Dampfdruck beschreibt also, wie flüchtig so eine Substanz oder ein Stoff ist. Ein Gas mit einem hohen Dampfdruck ist flüchtiger. Das heißt, seine Tendenz, ein Gas zu sein, ist höher als die Tendenz, eine Flüssigkeit zu sein. Und der Sättigungsdruck oder der Sättigungsdampfdruck eines flüchtigen Narkosemittels bei Raumtemperatur ist ziemlich hoch. Ja. Für Sevofluran sind das 157 mm Quecksilber und für Desfluran 669 mm Quecksilber. Wenn man das mit Wasser vergleicht, das hat einen Sättigungsdampfdruck bei Raumtemperatur auf Meereshöhe von 18, also ein Zehntel von dem, was Narkose ja, oder volatile Anästhetika, wie sie ja korrekt heißen, hat. Und es, damit ist Wasser deutlich weniger flüchtig als die volatilen Anästhetika. Dass man hier Raumtemperatur und Meereshöhe erwähnt, ist wichtig, weil, also das ist wieder die der Brückenschlag zu den Gasgesetzen von vorhin, der Sättigungsdampfdruck auch vom Druck und von der Temperatur beeinflusst wird. Und der Sättigungsdampfdruck von Wasser bei Körpertemperatur, zum Beispiel in den unteren Atemwegen, der wird ja immer so mit 47 mm Hg angegeben. Da sieht man den Unterschied zwischen Normalbedingungen, Wasser bei Normalbedingungen 22 oder 25 Grad 18,6 und bei 37 Grad 47 mm Hg. Wenn die Temperatur steigt, steigt auch der Dampfdruck. Und die Erhöhung von der Energie der Flüssigkeitsmoleküle durch Erwärmung, also Stichwort Brownsche Bewegung, die lässt dann einfach mehr Moleküle von der Oberfläche der Flüssigkeit abheben. Ja, die kommen einfach da, die fliegen da einfach weg. Der Druck steigt mit der Temperatur dann exponentiell an. Und das ist auch wieder das Bild von der Spraydose, die man ins Feuer wirft oder von der geschlossenen Ravioli-Dose, die man ins Feuer stellt und die dann am Ende explodiert.
Da greifen dann all unsere Gesetzmäßigkeiten ineinander.
Ja, am Ende greift alles, genau, es hängt alles zusammen.
Plötzlich macht alles Sinn.
Ja, und noch ein Beispiel aus der Praxis mit Wasser. Bei 0 Grad Celsius ist der Sättigungsdampfdruck 0. Da ist die Flüssigkeit gefroren und es findet keine Verdampfung statt. Und wenn die Temperatur steigt, steigt der Sättigungsdampfdruck exponentiell an. Und bei 100 Grad Celsius beträgt der Sättigungsdampfdruck dann 760 mm Hg, was dann gleichzeitig der Siedepunkt auch von Wasser ist.
Ja, und damit kommen wir dann auch schon zum Siedepunkt und müssen im Prinzip uns überlegen, was denn der Siedepunkt ist. Letztlich ist der Siedepunkt die Temperatur, wo der Dampfdruck gleich dem Atmosphärendruck ist. Und das haben wir ja gerade schon gesagt. Also bei 100 Grad ist der Sättigungsdampfdruck von Wasser 760 mm Hg, was, Überraschung, der Atmosphärendruck ist, auf Meeresspiegel zumindest. Das erklärt auch wiederum, warum, wenn man zum Beispiel auf den Mount Everest klettert, Wasser schon bei einer geringeren Temperatur seinen Siedepunkt erreicht. Weil es einfach auch schon auf einer geringen Temperatur eben den Umgebungsdruck erreicht, der dann auf dem Everest, ich weiß es nicht, aber deutlich niedriger jedenfalls liegt.
Ich glaube, irgendwas bei 60 Grad oder sowas. 65 Grad.
Ja.
Celsius.
Das heißt, es dauert ein bisschen länger, bis die Nudeln da oben gar sind.
Sous vide ist das alles, genau. Alles in Niedertemperatur garen. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie in einem Minenschacht irgendwie in einem Kilometer Tiefe ist, dann siedet Wasser erst bei 104 Grad.
Ja, ärgerlich.
Ärgerlich. Da braucht es länger, bis man es aufgeheizt hat. Je höher man, also jetzt, wir müssen ja noch ein Codewort einflechten, um Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer zu erzeugen, zu generieren. Und das kommt jetzt, das ist das, was mich irgendwie am meisten fasziniert hat hier. Je höher man kommt, desto geringer wird der atmosphärische Druck. Klar, Mount Everest. Und damit sinkt auch die Siedetemperatur immer weiter. Und jetzt kann man sich überlegen, wie weit man eigentlich nach oben muss, bis Körperflüssigkeiten anfangen zu sieden.
Bei Körpertemperatur.
Das ist die sogenannte Armstrong-Grenze und das ist auch das CME-Codewort für diese Episode. Armstrong-Grenze. Wer da CME-Punkte haben möchte, Fortbildungspunkte, der gibt das einfach bei uns auf der Homepage in das Formular unter ins.umg.eu/podcast auf der Seite der Episode mit der EFN. Dann gibt es Punkte, so wie immer. Also, die Armstrong-Grenze ist erreicht. Also wenn man die Armstrong-Grenze erreicht, die liegt so zwischen 18.900 und 19.350 Meter über der Meereshöhe. Da ist der atmosphärische Luftdruck ungefähr 63 Hektopascal. Das entspricht 0,0618 Atmosphären ungefähr.
Da oben kommt nicht mal Reinhold Messner noch zurecht.
Ja, da gab es aber ein paar Leute, die waren auf solchen Höhen. Da gab es so Raketenflüge, Parabelflüge, Astronauten, die dort waren oder die da durchgekommen sind. Und wenn es dann Probleme da mit den Druckkammern gibt, liegt der Sättigungsdampfdruck von Wasser bei Körpertemperatur bei 47 mm Hg. Und damit wird jede exponierte Körperflüssigkeit in dieser Höhe anfangen zu sieden. Und es gibt Beschreibungen von Menschen, die das überlebt haben, die beschreiben oder berichten von so einem merkwürdigen Gefühl, dass ihr Speichel anfängt zu kochen, bevor sie ohnmächtig geworden sind.
Ja, genau.
Das muss ein ganz ekelhaftes, widerliches Gefühl sein. Und das passiert eben in Höhen über, also um 19.000 Metern abgefahren. Die Armstrong-Grenze. Lustiges Fakten-Nerd-Wissen.
Wobei, so ganz vorstellen kann man sich das nicht, wie sein Speichel kocht, ne? Wie sich das anfühlen soll. Weil heiß wird er ja wohl nicht gewesen sein, wenn es nur
so. Nee, fängt halt an zu blubbern. Es fängt halt alles an zu blubbern. Das waren, glaube ich, Piloten von diesen U-2-Flugzeugen, von diesen Spionage- oder Aufklärungsflugzeugen, um diplomatisch.
Reconnaissance.
Genau. Zu bleiben. Ja, also das fand ich irgendwie abgefahren. Ich glaube, wir haben genug Vokabeltraining für diese Episode gemacht. Es sind physikalische Gesetze, es ist viel Mathematik, es sind Formeln, es sind Eigennamen von Franzosen.
Hauptsächlich.
Hauptsächlich Franzosen, genau. Es ist Physik, aber es hat eben einen klinischen Bezug. Beim Tauchen, beim Fliegen, in der Höhenmedizin und eben bei der Konstruktion von Narkoseverdampfern. Und das ist so ein bisschen die Überleitung auf die kommenden Folgen, wo wir uns genau damit beschäftigen wollen. Und damit, denke ich, machen wir hier einen Deckel drauf. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sagen Tschüss, bis bald.
Tschüss und bis bald. Warum nicht? Ein bisschen Gurkensalat geht immer. Wie ist jetzt hier das Volumen von dieser Gurke? Bezogen auf ihr Volumen.
Ist das eine ideale Gurke oder?
Also nicht schlecht auf jeden Fall.